DFB 11 im Viertelfinale. Auch dank Nico Schlotterbeck, der beginnt, assistiert und auf ganzer Linie überzeugt. Droht ihm nun wieder der Bankplatz oder muss Nagelsmann Schlotterbeck jetzt spielen lassen? Und ein Fanliebling kehrt zurück nach Dortmund und wird Teil des Trainerteams, Lukas Piszczek. Welche Rollen übernehmen die Assistenten von Nuri Sahin eigentlich und wie gut passt das zusammen? Außerdem hat der BVB einen 20 Jahre alten Franzosen auf der Transferliste. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen und hier sind wir tatsächlich mit Folge 110 der Dortmund-Woche. Es ist logischerweise eine weitere EM-Folge, also für die puristischen Anhänger der Dortmund-Woche sei gesagt, wir reden nicht nur über den BVB, wir reden natürlich über die Europameisterschaft, aber da schwerpunktmäßig auch über die Spieler von Borussia Dortmund. Wie schlagen sie sich? Welche Erfolge, welche Nackenschläge sind ja für verschiedene Nationalmannschaften unterwegs, haben sie erreicht, beziehungsweise mussten sie wegstecken. Und wie gesagt, der Titel unseres Podcasts, Dortmund-Woche, die passt eigentlich ganz gut, weil das Highlight dieser Europameisterschaft, das fand, ich glaube, und das ist ziemlich unstrittig, am vergangenen Wochenende in Dortmund statt. Und ich freue mich sehr, mit jemandem zu reden, den ihr natürlich alle kennt. Es ist logischerweise Manni Sedlbauer. Hallo.
Hi, Olli. Hallo, Manni, euch und da draußen.
Ja, und du warst hautnah dabei bei diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie man dieses Spektakel da beschreiben soll. Das war ein Spiel, ich fasse es mal vielleicht etwas platt zusammen, wie Blitz und Donner.
Auf den Punkt getroffen. Dem ist, glaube ich, gar nicht so viel hinzuzufügen. Es war erstmal wieder schön, jetzt auch nach dieser oder in dieser Sommerpause auch mal wieder im Signal Iduna Park oder wie es ja jetzt natürlich heißt, BVB Stadion Dortmund. Ich finde es immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dort wieder vor Ort sein zu können.
Ist das der offizielle Name jetzt eigentlich während der EM, BVB Stadion Dortmund?
Ja, echt? Ganz genau. Irre. Mhm. Genau, die ganzen Stadien, wo ja irgendwelche Werbepartner sozusagen abgebildet waren, wurden ja sozusagen ein bisschen geändert. Bei der Allianz Arena beispielsweise wurden ja sogar die Buchstaben abgenommen. In Dortmund wurden sie nur abgedeckt und eben im Namen etwas geändert. Aber ja, wie gesagt, war schön wieder vor Ort zu sein. Ich habe es ja fast schon ein bisschen vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dieser Tag in Dortmund hatte ja eigentlich wirklich alles, was man sich für so ein EM-Spiel im eigenen Land vorstellt. Von Fanmarsch, von einem guten Spiel, von einer Unwetterunterbrechung, von vielen strittigen Entscheidungen bis hin zu grenzenlosen Jubel sozusagen über das Viertelfinale. War alles dabei, war ein sehr, sehr schöner Tag und Abend. Und ich glaube, Olli, deshalb haben wir heute ja auch einiges zu besprechen. Wo hast du es denn geguckt eigentlich?
Ich bin tatsächlich an diesem Tag kurz zu Hause gewesen mal, habe mir eine kleine Verschnaufspause gegönnt, nachdem ich dann gestern am Sonntag, also wir zeichnen am Montag auf, am Sonntag auf Schalke gewesen bin und mir schon zum dritten Mal im Verlauf dieser EM die Engländer angeschaut hat. Zum dritten Mal habe ich gesagt, boah, meine Güte nochmal. Das kann doch wohl nicht mal sein, wie eine namentlich so gut besetzte Mannschaft so einen schlechten Fußball spielen kann. Aber auch darauf komme ich hinterher nochmal zu sprechen. Dank eines Ex-Borussen haben es die Engländer dann ja doch noch in die Verlängerung geschafft und dank eines aktuellen Münchners sogar ins Viertelfinale. Also das lag nicht unbedingt in der Luft. Ich gehe es ganz kurz, Manni, bevor wir dann wieder über Deutschland sprechen, über diese wirklich bizarren Erlebnisse, die du da sicherlich gehabt hast in Dortmund. Und bevor wir auch über Nico Schlotterbeck beispielsweise sprechen, der ja ein bemerkenswertes Spiel gemacht hat. Ich bin tatsächlich kurz nachdem Jude Bellingham mit diesem Fallrückzieher wirklich in der fünften Minute der Nachspielzeit Nachspielzeit das 1:1 für England gemacht hat, musste ich austreten und bin dann oben im Umlauf der Schalker Arena zur Herrentoilette gegangen, musste mich anstellen, war natürlich eine etwas längere Schlange und vor mir stand ein englischer Fan, unschwer zu erkennen, trug ein Trikot von West Ham United und sagte zu einem slowakischen Fan, der neben ihm in der Schlange stand, also er müsse sich wirklich keine Sorgen machen, dass England dieses Spiel tatsächlich gewinnen wird, obwohl sie jetzt ja in die Verlängerung gekommen seien. Mhm. Denn Gareth Southgate, der wäre jetzt schon dabei, sich zu überlegen, wie er das verhindern kann. Trust me, sagte er zu dem Slowaken. Also das ist typisch sarkastischer englischer Humor. Allerdings in diesem Augenblick ein riesiger Jubelsturm, denn da hatte Harry Kane, die Verlängerung war gerade mal eine Minute alt, schon das 2:1 für England gemacht. Also das war ein skurriles Erlebnis und genauso
skurril. Das heißt, du hast das Tor also auf dem Klo miterlebt?
Das Tor von Harry Kane habe ich in der Warteschlange zur Toilette miterlebt.
Fantastisch. Allerdings
den Fallrückzieher von Jude Bellingham habe ich live gesehen. Ja, aber okay. Wie gesagt, diese kleine Episode unterstreicht so ein bisschen diese Skurrilität, für die England bei dieser Europameisterschaft sorgt. Aber sprechen wir über eine Mannschaft, die deutlich mehr gezeigt hat.
Die ein bisschen mehr Spaß macht zu gucken auch.
In der Tat. Sicherlich auch dafür gesorgt hat, dass es oder ihren Teil dazu beigetragen hat, dass das so ein Erlebnis gewesen ist da am vergangenen Samstag in Dortmund. Ne?
Ja, absolut. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja vermutlich, und da gebe ich Julian Nagelsmann auch ein Stück weit, sage ich, die besten 20, 25 Minuten vielleicht des Turniers gespielt. Also das konnte man sich wirklich sehr, sehr gut angucken, auch weil Dänemark ja doch sehr, sehr gut dagegen gehalten hat und auch ab und an immer mal wieder gefährlich wurde. Und dann waren es am Ende ja ein Stück weit auch Entscheidungen des Schiedsrichters und dann aber auch eine wahnsinnig starke Abwehrleistung. Also von wegen, wir sind keine Verteidigungsmonster, wenn ich mir da einen Antonio Rüdiger angucke, der eine Grätsche am Ende feiert wie ein eigenes Tor oder auch ein Nico Schlotterbeck, der ein herausragendes Spiel auch gemacht hat, da gebe ich dir recht, dann war das wirklich eine sehr, sehr vorzeigbare Leistung und die hat mich auf jeden Fall richtig mitgerissen und dass es dann natürlich aus Eimern schüttet und so weiter, das war natürlich Wahnsinn. Also wenn ich da mal ganz kurz darauf eingehen kann, weil das war, also das habe ich so noch nie mitbekommen. Olli, du vielleicht, ja. kannst du gleich mal erzählen, aber wir haben ja davor auch schon immer so überlegt, okay, was ist denn, wenn es jetzt heute Abend gewittert und so weiter, haben uns dann immer regelmäßig den Regenradar angeguckt und dann ist es tatsächlich richtig, richtig schwarz geworden über dem Dortmunder Stadion. Und dann hat man so gemerkt, ja, jetzt kommt so ein kälterer Wind und so. Und man hat das Gefühl, jetzt geht's gleich jeden Moment los. Und dann hat es ja auch wirklich aus Eimern geschüttet. Es hat geblitzt, es hat gedonnert. Dann auch, glaube ich, die absolut richtige Entscheidung, das Spiel zu unterbrechen. Neben mir oder so zwei Plätze weiter saß jemand, der hält's mit den Schalkern ganz gut und der meint dann nur sarkastisch, ja, mach doch das Stadion zu. Also da konnte er sich nicht verkneifen lassen, darauf anzuspielen, dass die Veltins-Arena natürlich ein Dach hat. Nein, aber das war wirklich fantastisch und auch diese Reaktion der Fans dann auf diese Unterbrechung, also das war wirklich ganz, ganz speziell. Das Spiel war abgebrochen, die Mannschaften in der Kabine und dann kam von der Tribüne, oh, wie ist das schön, alle lagen sich in den Armen, dänische Fans haben in diesen Wasserfällen, die da vom Dach kamen, gebadet. Jeder hatte gute Laune. Also das war schon beeindruckend, fand ich, und hat so dieses EM-Fieber nochmal unterstrichen, was hier im ganzen Land herrscht. Aber ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, ich war sehr froh, dass ich unterm Dach saß. Also wenn ich mir da die Fotokollegen angeguckt habe, die waren bis auf die Unterhose ja, komplett nass. Also puh. Ja.
Ich glaube ja, dass oftmals tatsächlich außergewöhnliche Umstände auch zu außergewöhnlichen Spielen führen. die dann tatsächlich einem lange in Erinnerung bleiben werden. Du hast es ja eben schon angedeutet. Ich habe es tatsächlich mit diesen Sturzbächen, die sich da vom Tribünendach in Dortmund ergießen. Ich habe es erlebt, das ist gar nicht so lange her. Und zwar beim Vorrundenspiel zwischen der Türkei und Georgien. Auch da hat es ja diesen wolkenbruchartigen Regen gegeben. Ja. Allerdings, der Unterschied ist gewesen, da war es kurz vor dem Spiel. Also mich hat es da kalt erwischt, als ich gerade zu Fuß auf dem Weg zum Stadion gewesen bin. Es hat derartig geregnet, dass also quasi wirklich gar nichts mehr ging. Ich und ein paar Kollegen, wir haben uns dann noch so gerade eben unter das Zeltdach eines Restaurants in Stadionnähe retten können. Als ich dann im Stadion war, habe ich diese unfassbaren Bilder gesehen mit diesen Wassermassen, die sich da vom Dach ergießen. Also fast so ein bisschen wie der Niagara-Fall sah das aus. Und das führte dann dazu, dass also wirklich alle Zuschauer auch bei diesem Spiel sich irgendwie bewusst waren, wow, das ist was ganz Außergewöhnliches, einfach vom Surrounding her. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auch dann dazu geführt hat, das war von der Atmosphäre, es war so dicht, es war so laut. Zur Halbzeitpause hatte man wirklich das Gefühl, dieses Stadion dampft, weil sich infolge des Starkregens dann sowas wie Nebel über die Arena gelegt hatte. Das trägt dann einfach dazu bei, zu diesem Gesamtbild. Und also was ich so beeindruckend fand, ist im Nachhinein, man hat ganz, ganz viele Fotos gesehen, wo man quasi tatsächlich so die bizarrsten Blitzformationen am Himmel direkt über dem Stadion erkennt. Unfassbare Bilder. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dann auch, wenn das Spiel auch danach ist, dass man dann auch richtig abgeht. Manni, aber das alles entschuldigt trotzdem nicht, dass du da aufs Dach geklettert bist, muss ich auch mal sagen.
Ja, ich jetzt können wir es ja Fotos sagen. Gemacht. Ich habe es nur für gute Fotos gemacht. Ja, nein, das war ja das nächste Skurrile. Also das ist ja komplett verrückt. Ihr werdet das bestimmt auch mitbekommen haben, dass da jemand ja gar nicht aufs Dach, sondern unter das Dach des Dortmunder Stadions geklettert ist. Ja. Vollkommen also absurde.
Aber unter das Dach, also weil es immer heißen wird, der wäre auf dem Dach gewesen, ist das ist nicht so ganz richtig. Ne? Er war ja unter dem Dach. Ne? Mhm. Ich meine, schlimm und genug und gefährlich genug, aber trotzdem ja, genau, ein Unterschied.
Genau. Mhm. Es war ja tatsächlich in der Halbzeit auch schon so, dass der Schiedsrichter dann beide Kapitäne zu sich gerufen hat. Und ich dachte mir dann tatsächlich in dem Moment, dass es daran liegt, dass er nochmal über die Wetterumstände und so weiter informiert. Und dann erst so zum Spielende haben wir ja dann auch mitbekommen, dass da jemand unter dem Dach sitzt.
Ja.
Und das ist dann schon auch echt immer ein komisches Gefühl, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also wir hatten so ein ähnliches Erlebnis in Nürnberg beim Testspiel, als es dann hieß, bei den Interviews nach dem Spiel, bitte alle im Stadion bleiben, es ist irgendwie draußen eine Gefahr und so weiter. Das ist dann schon ein komisches Gefühl. In dem Fall wurde es dann relativ schnell aufgelöst, dass da einer ist, von dem keine Gefahr ausgeht. Aber trotzdem ist das natürlich schon verrückt, wenn da einer einfach so mit Kameraequipment und so weiter unter das Dach klettern kann. Und das war dann schon auch ein Stück weit dann Gesprächsthema, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Aber Olli, ich würde sagen, lass uns mal zum Sportlichen kommen.
Ja.
Da war ja doch auch einiges drin. Ich habe gerade die Verteidigung angesprochen, die für mich so ein kleiner Schlüssel zum Erfolg war gegen die Dänen. Was war es denn für dich? Also was würdest du sagen, war der Erfolgsfaktor für die deutsche Nationalmannschaft, dass sie jetzt im Halbfinale, im Viertelfinale, ne? Halt, so weit sind wir noch nicht, dass sie jetzt im Viertelfinale stehen?
Also ich glaube, dass, und das ist in diesem Spiel speziell in der wirklich sehr, sehr starken Anfangsphase erkennbar geworden, dass diese Mannschaft es mittlerweile geschafft hat, tatsächlich so ein bisschen was wie, ja, man kann es vielleicht so sagen, eine Bremse im Kopf zu lösen. Das heißt, die Mannschaft wirkte auf mich so wie ein Team, das diese Selbstzweifel, die es ja lange Zeit gegeben hat in Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft, wir erinnern uns an diese wirklich schleppende Vorbereitungsphase. Wir erinnern uns daran, dass es tatsächlich sehr, sehr große Diskussionen darüber gegeben hat und teilweise auch Angst gegeben hat, ob wir uns nicht als Ausrichter bei dieser EM zu Hause mit dieser Mannschaft vielleicht sogar richtig blamieren könnten. Das hat, glaube ich, ein bisschen in die Truppe hineingewirkt und ich denke, dass es Julian Nagelsmann wirklich verstanden hat, diese Zweifel wegzuwischen. Und das ist eine Mannschaft, die sich was zutraut mittlerweile. Das ist eine Mannschaft, die offensiv spielt. Das ist eine Mannschaft, die manchmal vielleicht, wenn man was kritisieren will, auch noch ein bisschen zu ungestüm offensiv spielt. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, man hat oftmals auch zu ungestüm durch die Mitte versucht, ist dann auch gelegentlich mal hängen geblieben. Aber selbst wenn man den Ball verloren hat, man kam sofort ins Gegenpressing wieder rein. Und dadurch haben es die Deutschen wirklich auch verstanden, das Publikum da in Dortmund auf ihre Seite zu ziehen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also ich finde, dass diese ersten 25 Minuten mit das Beste waren, was man bei dieser Europameisterschaft gesehen hat. Auch wenn es der DFB-Equipe da noch nicht gelungen ist, in Führung zu gehen. Aber ich finde, da hat man gesehen, dass tatsächlich bei dieser Euro für Deutschland was möglich sein könnte.
Ja, auf jeden Fall. Das, zum ersten Mal hat Julian Nagelsmann ja auch umstellen müssen, sozusagen von Anfang an. Unter anderem durfte ja ein Dortmunder rein, Nico Schlotterbeck. Und Olli und ich, wir haben uns natürlich davor auch schon kurz unterhalten. Und deshalb würde ich sagen, wir reden gar nicht lang um den heißen Brei herum, sondern küren Nico Schlotterbeck gleich in unserer Kategorie. Hier kommt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, und der Abend von Nico Schlotterbeck hätte eigentlich ja gar nicht besser laufen können, obwohl man schon auch sagen muss, die Kirsche auf der Sahne wäre es vermutlich gewesen, wenn sein vermeintliches Führungstor da in der vierten Minute gezählt hätte, als er da nach einer Ecke ja relativ frei dann auch zum Kopfball kam, den wuchtig eingenetzt hat. Er hat dann auch schon gejubelt, hat seine dicken Muckis oder auch weniger dicke Muckis, das muss jeder selbst entscheiden, dann auch schon gezeigt, hat sein T-Shirt hochgekrempelt. Ja, und dann wurde er dann doch nochmal zurückgepfiffen, weil dem ein Foul vorausgegangen ist. Da sprechen wir später auch gleich nochmal. Und das wäre natürlich für ihn wirklich, wie schon gesagt, die Kirsche auf der Sahne gewesen, wenn er da vor seiner Südtribüne sozusagen, wo er normalerweise die gelbe Wand bei seinen Heimspielen beheimatet ist, dort dann auch noch einen Treffer erzielt hätte. Aber auch so muss ich sagen, hat mich Nico Schlotterbeck schon auch begeistert, vor allem weil er diesen Druck standgehalten hat. Er wurde ja in Fußball-Deutschland etwas belächelt, meiner Meinung nach auch viel zu lange, weil sich einfach viele DFB-Fans auch so an seine Auftritte im deutschen Nationalmannschaftstrikot zurückerinnert haben. Beispielsweise WM 2022 gegen Japan, als er ja schon einen rabenschwarzen Tag erwischte, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das liegt halt nun jetzt auch schon 1,5 Jahre zurück. Und dieser Fehlerteufel ist er einfach nicht mehr. Das hat man auch beim BVB in der Rückrunde gesehen. Also da war er einer der besten Spieler, auch maßgeblich daran beteiligt, dass die Dortmunder dann ins Champions-League-Finale einziehen konnten. Ja, und den Druck hat er auf jeden Fall standgehalten. Ich fand, er war wahnsinnig einsatzfreudig. Er hat mit Wille überzeugt, mit Zweikampfstärke, Torgefahr auch. Also er ist ja das ein oder andere Mal zum gefährlichen Offensivkopfball gekommen. Und was ich auch sehr, sehr hervorheben möchte, seine starken vertikalen Pässe, also im Spielaufbau. Ja. Das war wirklich schon auch sehr, sehr beeindruckend. Und da hat man, finde ich, in keiner Sekunde gemerkt, dass er eigentlich nur Innenverteidiger Nummer 3 wäre. Und dann gab es ja auch noch diesen Assist auf Jamal Musiala vor diesem spielentscheidenden 2:0, wo er ihn da mustergültig in Szene setzt, mit so einem hohen Ball direkt in seinen Lauf, und Musiala muss dann nur noch in Anführungszeichen verwerten. Also für mich wirklich eine 1A-Leistung. Einen kleinen Wackler hatte er, Olli, aber das darf man ihm dann vielleicht auch nachsehen. Oder wie hast du ihn gesehen?
Ja, klar. Ich meine, da müssen wir schon so ehrlich sein. An dieser Stelle sagen wir, du hast es ja treffend anmoderiert. Das darf man ihm dann auch nachsehen. Und das tun wir natürlich auch. Und ich glaube, das tut auch jeder. Das tut auch jeder, weil nichts passiert ist. Aber noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Das war die 42. Minute, glaube ich. Schlotterbeck, das war zunächst mal gut, erobert im eigenen Strafraum den Ball Und dadurch hat er eine gefährliche Situation eigentlich bereinigt. Und ich hatte so den Eindruck dann, in dem Augenblick, wo er merkte, okay, ich habe hier durch eine gute Aktion Gefahr fürs eigene Tor verhindert, schaltet er für einen winzigen Moment vielleicht gedanklich ab, dann geht ihm die Ballkontrolle so ein bisschen verloren, die Kugel flutscht ihm vom Fuß, er bemerkt das zunächst erstmal gar nicht, guckt so ein bisschen fast orientierungslos nach rechts, nach links, wo ist der Ball denn jetzt? Und das war natürlich auch ein Stück weit Glück, dass Rasmus Højlund, der den Ball dann auf einmal am Fuß hatte nach diesem Faselfehler von Schlotterbeck, mit seinem Torschuss dann scheiterte, zumal, wie gesagt, die Szene war auch abgepfiffen bereits. Also es ist nichts passiert, aber das sind diese Dinge, die Nico Schlotterbeck, wenn er denn wirklich mal ein ganz, ganz großer werden will, einfach noch ausmerzen muss.
Ja, also, das Problem ist halt, sprich
ja, du, fertig, Olli. Nein, du zuerst.
Nein, ich finde es halt insofern halt auch, er hätte sich seinen guten Auftritt damit halt wieder komplett versauen können. Weil er echt ein richtig, richtig gutes Spiel macht und durch diesen einen Wackler, wenn da ein Tor fällt, also ich möchte mir nicht vorstellen, was die Spanier mit so einer Gelegenheit machen am Freitag. Und dann steht es auf einmal 0-1 aus Sicht von Deutschland und dann kann jeder sagen, naja, aber Schlotterbeck hat doch gute Zweikampfwerte geliefert und hat doch gute Pässe gespielt, aber hat halt diesen einen Fehler gemacht und darauf wirst du halt dann auch reduziert. Und dann ist er wieder in der Kritik und der Druck wird noch größer und das wäre ihm auch einfach gar nicht gerecht geworden nach seiner doch sehr, sehr ansprechenden Leistung. Also, glaube ich, kann man sagen, Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist.
Exakt.
Und jetzt bleibt vielleicht auch der gute Auftritt von ihm einfach in Erinnerung, ne?
Das denke ich und ich meine, es gab anschließend viel, viel Lob für Nico Schlotterbeck, verdientermaßen gab es viel Lob für Schlotterbeck, auch von einem Spieler des FC Bayern München, einem ehemaligen Schalker, der sich wirklich in den höchsten Tönen über Nico Schlotterbeck geäußert hat. Wir hören Manuel Neuer.
Für mich sind beide heute MVPs gewesen für das Spiel und ich glaube, Toni Rüdiger brauchen wir kein Wort zu verlieren und Schlotti gerade jetzt auch hier, für ihn war es ja ein Heimspiel in Dortmund gewesen und es war sehr überzeugend, genauso wie Jona auch vorher gespielt hat, also wirklich auch alle, die reingekommen sind, ob es jetzt ein Emre gewesen ist oder Waldemar Anton, keine Frage, also alle haben sich dann reingeworfen und gerade auch bei langen Bällen und so dagegen gearbeitet, weil die Dänen natürlich sehr robust sind.
Ja, wir hörten Manuel Neuer, den Torhüter der deutschen Nationalmannschaft, der davon spricht, dass Nico Schlotterbeck mit Toni Rüdiger eigentlich der MVP des Spiels ist, also der Most Valuable Player, also der Mann des Spiels. Am Ende hat Toni Rüdiger ja diese Auszeichnung bekommen. Und Olli hat es ja auch schon gesagt, wenn ein Ex-Schalker und aktueller Bayern-Spieler einen Dortmunder so lobt, dann kann dieses Lob eigentlich gar nicht hoch genug gehängt werden. Und das, finde ich, hat er sich auch absolut verdient. Und Olli, jetzt drängt sich natürlich auch die Frage auf, ne? Schlotterbeck mit so einer Leistung am Freitag gegen Spanien, wird er wieder auf der Bank sitzen? Oder rechnest du ihm irgendwelche Stammplatzchancen aus?
Ja, also sagen wir mal so, normalerweise, das war mein erster Impuls, den ich hatte nach der Leistung von Nico Schlotterbeck, habe ich gesagt, ja, schade, dass, sagen wir mal, die Hierarchien im deutschen Team, was die Besetzung der Innenverteidigung angeht, ziemlich fix zu sein scheinen. Also mit Antonio Rüdiger, denke ich mal, als Abwehrchef und mit Jonathan Tah als seinem Partner Nummer 1. Dann habe ich aber auch mal überlegt, es geht jetzt gegen Spanien. Und Spanien, also die schärfsten Waffen von Spanien sind ja die beiden pfeilschnellen Außen, Lamine Jamal über rechts, Williams über links. Da könnte es natürlich sein, dass man gegen diesen Angriff sehr gut auch mit einer Dreier- respektive Fünferkette agiert. Also sprich mit drei Innenverteidigern spielt und dann noch zwei Außenverteidigern spielt, um da ein bisschen mehr Sicherheit vielleicht auch auf den Flügeln zu haben. Aber ist dann wäre Nico Schlotterbeck sehr wahrscheinlich dabei, überhaupt keine Frage. Möglicherweise gibt es diese Überlegungen irgendwo im Hinterkopf bei Julian Nagelsmann, aber also das heißt, die wird es mit Sicherheit geben, aber es könnte natürlich auch sein, dass es nur bei Überlegungen bleibt und dass er dann doch sagt, so erfolgreich wie die EM bisher für Deutschland gelaufen ist, ich werde jetzt nicht an der Systematik grundsätzlich was verändern. Ich würde gerne noch einen, bevor wir vielleicht auch gleich mal den Bundestrainer hören, wie er diese Situation sieht oder wie er jetzt die Perspektiven von Nico Schlotterbeck beurteilt, ich würde gerne noch eines sagen, weil das ist vielleicht so ein Fazit, das man ziehen kann, gerade wenn man sich mit Borussia Dortmund beschäftigt. In diesem Spiel gegen die Dänen, da hat man gesehen, und glaube ich, das ist ein sehr beruhigender Aspekt auch für die Verantwortlichen des BVB, für den neuen Cheftrainer, für Nuri Sahin, da hat man gesehen, dass Nico Schlotterbeck sehr wohl in der Lage ist, auch einen Mats Hummels zu ersetzen, was die Bedeutung für den Spielaufbau angeht. Mhm. Also das kann er, das hat er drauf. Er war für mich gerade, was diese Konstruktivität im Spiel nach vorn angeht, sogar stärker als Antonio Rüdiger, der ja zum Man of the Match gewählt worden ist. Und da liegen neben anderen Dingen natürlich auch seine Kernkompetenzen. Und das sind Kompetenzen, die, ich glaube, im Hinblick auf die Zukunft von Borussia Dortmund sehr, sehr wichtig sein werden. Aber das war nur ein kleiner Exkurs. Ich weiß es nicht. Manni, du bist nah dran. Du bist ja jetzt auch schon wieder in Herzogenaurach. Was glaubst du, welche Überlegungen stellt Julian Nagelsmann jetzt bezüglich der Abwehrbesetzung gegen Spanien an?
Ja, also direkt nach dem Spiel hat Julian Nagelsmann ja schon eigentlich fast die Tür zugemacht. Ich würde sagen, bevor ich gleich meinen Senf dazugebe, lass uns mal den Bundestrainer hören. Ja. Dann können wir das ein Stück weit besser einordnen. Hier kommt Julian Nagelsmann.
Ist Fakt, dass er sehr gut gespielt hat. Ich freue mich auch extrem für ihn, in seinem Heimstadion so ein gutes Spiel gemacht zu haben und den Job perfekt erfüllt zu haben. Aber ich erinnere mich auch an sehr starke Spiele von Jonathan Tah. Also es ist keine leichte Entscheidung. Aber auch da weiß jeder Spieler, was verlangt wird, was seine Rolle ist. Und von dem her gibt es da auch kein Problem, eher ein Luxusproblem.
Da gibt's natürlich auch fettes Lob vom Bundestrainer für diese Leistung. Aber Julian Nagelsmann schiebt eben direkt hinterher, dass er sich eben auch an sehr, sehr gute Spiele von Jonathan Tah erinnert. Und da hat er natürlich schon auch ein Stück weit recht und spricht davon, dass er jetzt natürlich ein Luxusproblem hat. Aber eigentlich macht er die Tür jetzt schon zu. Insofern die Tür, dass man sagt, Schlotterbeck ersetzt Jonathan Tah 1:1. Aber ich fand auch deine Denkweise sehr, sehr spannend. Also so, wie ich Julian Nagelsmann jetzt auch so in den letzten Wochen bei der deutschen Nationalmannschaft kennengelernt habe, würde ich sagen, er verzichtet auf große Veränderungen. Also wenn seine Stammelf fit ist, dann möchte er die auch so spielen lassen. Er möchte auch gar nicht so sehr von seinem System abrücken. Aber jetzt kommt eben der Punkt, jetzt spielst du gegen Spanien, die vermutlich die, ja, was ich jetzt bislang gesehen habe, die stärkste Mannschaft des Turniers ist. Und da musst du dann vielleicht auch mal, ja, etwas Außergewöhnliches wagen, um dann außergewöhnliche Sachen erreichen zu können. Und ich finde dieser Gedanke, den du gerade gemacht hast mit dieser Dreierkette, schon sehr, sehr spannend. Also wenn ich mir die Spanier gestern angeguckt habe, gegen Georgien, die ja dann überraschenderweise erst noch zurücklagen, dann aber mit einer Seelenruhe dieses Spiel gedreht haben und dann vor allem mit ihren Außenspielern, also mit Lamine Yamal und Nico Williams, da so wahnsinnige Qualitäten auf den Flügeln haben, muss man vielleicht auch überlegen, und ich glaube, das macht Julian Nagelsmann schon auch, vielleicht hinten etwas umzustellen. Also ich erinnere mich auch an Joshua Kimmich, wie er da gegen Real im Halbfinale, glaube ich, war es, Champions League, gegen Vini Junior, ja, da schon extreme Probleme mit seiner Geschwindigkeit hatte. Und vielleicht macht das ja dann auch Sinn zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Dreierkette hinten mit drei Innenverteidiger und mache dann trotzdem natürlich Kimmich und auf der anderen Seite Raum oder dann Mittelstädt etwas offensiver, die aber trotzdem dann sozusagen immer mit doppelt absichern. Also ich glaube, das bräuchte man schon fast gegen Spanien. Aber wie gesagt, Nagelsmann hält gerne am System fest und ich glaube, da dürfen wir uns überraschen lassen. Aber ich finde diese Option mit Dreierkette gar nicht so blöd, um ehrlich zu sein, Olli.
Nein, also ist sie sicherlich auch nicht, weil ich denke, dass man da die Möglichkeit hätte, wenn man mit drei Innenverteidigern spielt, so die, ich sag's mal so, die naturgemäßen Defizite unserer etatmäßigen Außenverteidiger vielleicht so ein bisschen abzufedern. Also sowohl Mittelstädt als auch Raum, die beiden Alternativen für die linke Seite, als auch Kimmich auf rechts. Das sind jetzt nicht die allerbesten, wenn es darum geht, Bälle abzulaufen. Ich glaube, dass sie, ich will da niemandem so nahe treten, alle gegen diese beiden spanischen Flügelstürmer Schnelligkeitsdefizite hätten. Das könnte man so natürlich abfangen. Nachteil dieser Variante wäre natürlich, dass du zwangsläufig einen Mittelfeldspieler opfern müsstest. Und dadurch könnte ich mir vorstellen, geht auch ein klein wenig was verloren. Also stellen wir uns mal vor, ich meine, Toni Kroos, müssen wir nicht drüber reden, der wird natürlich spielen. Das gleiche gilt für Ilkay Gündoğan, für den Kapitän. Aber willst du wirklich auf einen Robert Andrich verzichten, der natürlich gerade im Spiel gegen den Ball und darauf jetzt natürlich auch ankommen, wenn es gegen Spanien geht? Sie sind nicht mehr diese reine Kurzpass-Tiki-Taka-Mannschaft, die sie über viele Jahre gewesen sind. Sie spielen schneller, sie spielen exklusiver, das macht sie unberechenbarer. Aber sie sind natürlich auch eine Mannschaft, die dich mit ihren Passfolgen immer noch mürbe spielen können. Und da wäre es schon gut, auch einen Andrich zu haben, der dazwischen funken kann. Also, es gibt für jede dieser Überlegungen ein Für und ein Wider. Ich neige dazu zu glauben, und da bin ich dann offenbar bei dir, ich neige dazu zu glauben, dass es wahrscheinlich im Zweifelsfall so im Kopf von Julian Nagelsmann aussehen wird, dass er sagt, nicht unbedingt never change a winning team, aber never change a winning system. Das ist bislang aufgegangen, dass er das wahrscheinlich so weitermachen wird. Aber das Schöne ist ja, die EM geht jetzt in die K.O.-Phase und dadurch haben wir noch viele, viele Stunden Zeit bis zum Anpfiff. Uns darüber Gedanken zu machen. Und letztendlich bringt es dann doch nichts, weil wir es ja nicht entscheiden können.
Voll. Eine kleine Ergänzung noch dazu. Ich glaube halt auch, dass die Brust von Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft mittlerweile schon so breit ist zu sagen, ja, Spanien ist gut, aber wir wollen unsere eigenen Qualitäten jetzt auch nicht unterschlagen und da vielleicht auch Spanien vor Probleme stellen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, naja, wir wollen jetzt keine Dreier- oder Fünferkette, weil wir von unserem Spielsystem so überzeugt sind und das hat sich eingespielt, dass man da lieber versucht, seine Qualitäten auf den Platz zu bringen, als auf den Gegner zu reagieren. Aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Woche und ich glaube, er ist sich heute noch nicht sicher, wie er am Freitag auflaufen wird. Ich glaube, der würde natürlich jetzt auch die Trainingswoche abwarten.
Ja.
Und dann lassen wir uns mal überraschen, was er spätestens am Donnerstag denn vielleicht schon durchsickern lässt. Bei den Bayern hat er sehr, sehr oft immer über seine Aufstellung gesprochen. Jetzt letzte Woche, beziehungsweise vor dem Dänemark-Spiel, wollte er sich ja da gar nicht in die Karten gucken lassen. Also mal gucken, wie er spätestens am Donnerstag dann vor der Matchday PK sozusagen drauf ist. Da können wir uns auf jeden Fall überraschen lassen. Olli, lass uns mal zu so einer kleinen nächsten Überraschung gehen, zu unserer nächsten Rubrik nämlich.
Ja.
Es war ja einiges los, wir haben es schon angesprochen. Der Schiedsrichter stand bei dem Spiel im Mittelpunkt und deshalb würde ich sagen, hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, der Aufreger der Woche ist fast schon falsch, weil es waren die Aufreger der Woche und die hatten was nicht mit dem Blitz, nicht mit dem Donner zu tun, auch nicht mit dem Mann auf oder, wie wir jetzt ja heute auch nochmal festgestellt haben, unter dem Dach. Es hatte etwas mit dem VAR, dem Video Assistant Referee zu tun und der hat für relativ großen Zorn beim dänischen Trainer gesorgt, bei Kasper Hjulmand, der ja anschließend auch, das habe ich auch noch nicht gesehen, sowohl in den Flash-Interviews, die er unmittelbar nach Schlusspfiff gegeben hat, dann immer sein Handy zückte und nochmal dieses Bild mit der Abseitslinie in die Kamera hielt. Auf der PK hat er nochmal das Gleiche gemacht, wo zu erkennen ist, dass wirklich Thomas Delaney, auch ein Ex-Dortmunder übrigens, also wirklich mit ja einer Zehenspitze vielleicht im Abseits gestanden ja. hat. Naja, und für die Dänen ist das schon höchst tragisch gewesen. Also, dass zunächst mal der Treffer da nicht anerkannt worden ist, wegen einer wirklich minimalen Abseitsstellung um Haaresbreite, Stiefelspitzenbreite, wie auch Inger. Und dann kurz darauf tatsächlich dieser Handelfmeter gegen Dänemark gegeben worden ist. Also ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat und auch wenn wir natürlich alle logischerweise der deutschen Nationalmannschaft im Zweifelsfall die Daumen drücken, der kann nachfühlen, wie bescheiden sich so etwas anfühlt dann für die Mannschaft, die dann von diesen Entscheidungen betroffen ist, wie beispielsweise die Dänen. Manni, wie hast du es im Stadion gesehen erstmal und wie hast du es dann wahrgenommen mit diesen Unterbrechungen und was das dann auch mit den Spielern und mit den Fans gemacht hat?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich nicht mehr ausgekannt, bin ich dir ganz ehrlich. Ja. Also erst gab es natürlich dieses Tor für Dänemark, 48. Minute, dachte ich, okay, alles klar soweit. Sah für mich so, ich habe kurz mal gedacht, so könnte vielleicht Abseits sein, aber dass es dann natürlich so knapp wird, war dann natürlich schon Wahnsinn. Dazu war ja auch noch in meinen Augen, ich habe so wahrgenommen, als hätte Havertz kurz vor diesem Tor von Andersen einen anderen Dänen zu Boden gerissen, so ein Stück weit. Und da haben wir dann gesagt, da muss es dann nicht sogar Elfmeter geben. Also das war dann erstmal so kurz im Raum gestanden. Dann die Entscheidung, okay, der Videoassistent hat dann eben gesagt, naja, der Treffer zählt nicht. Das war eine Abseitsposition von Delaney. Und dann gab es eben ein paar Minuten später diesen Elfmeter, den dann auch dieser Unglücksrabe Andersen dann auch noch verschuldet hat mit diesem Handspiel, wo ich auch mit der deutschen Brille sagen muss, also für mich ist das beim besten Willen kein Elfmeter. Ich hasse es, wenn die Spieler in die Zweikämpfe gehen und die Hände hinter den Rücken machen und irgendwo musst du sie halt dann halten. Und ich finde diese Berührung so minimal gut. Dann haben andere gesagt, naja, aber dieses Herz, wie heißt das, wie bei einem Herz-EKG hat doch der Ball jetzt auch so einen Chip drin, ja, genau, der dann so Berührungen messen kann. Also das ist komplett Wahnsinn. Und da hat man eben gesehen, dass es einen Ausschlag gab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Fans waren so ein bisschen ratlos. Klar, die haben sich alle gefreut aus deutscher Sicht. Ist das ja auch total verständlich, aber es war schon dann echt Chaos in diesen 5-6 Minuten. Und auch, das ist dann auch nicht mehr wahnsinnig absehbar für die Zuschauer, was jetzt gerade passiert oder nachvollziehbar. Ich fand, auf die Spieler hat das überhaupt gar keinen Einfluss genommen. Die haben das einfach so hingenommen und fand ich dann auch relativ anständig weitergespielt. Die Fans um mich haben natürlich gegrölt und gefeiert, das ist klar. Aber wie gesagt, für mich war es ein bisschen undurchsichtig alles. Wie hast du es denn gesehen? Hast du gesagt, naja, das ist schon Elfmeter, weil der Ball einfach an die Hand geht, oder bist du eher meiner Meinung?
Also, ja, fangen wir mal von Anfang an. Also zunächst mal mit der ersten Szene. Ich hatte schon das Gefühl, dass da irgendwo, aber also es war jetzt mehr ein Gefühl, als dass ich es erkannt habe. Ich glaube, es war mit bloßem Auge überhaupt nicht zu erkennen. Ich hatte schon das Gefühl, dass da eine Abseitsstellung vorgelegen haben könnte, als ich dann anschließend die Bilder gesehen habe mit dieser kalibrierten Linie und dann gesehen habe, wie knapp das tatsächlich war. Da habe ich zunächst mal anschließend dann den dänischen Trainer verstehen können, als er gesagt hat, ja gut, also wenn das jetzt, er sprach immer von einem One-Centimeter-Call, wenn das jetzt wirklich tatsächlich nur ein oder zwei Zentimeter gewesen ist und viel mehr kann es ja wahrscheinlich tatsächlich nicht gewesen sein, dann kann man daraus jetzt keinen exakten Rückschluss treffen, wann tatsächlich der Ball den Fuß des Passgebers verloren.
Das ist es, ja.
So,
ja.
Das ist der Punkt. Allerdings, wie wir mittlerweile alle wissen, hat der Ball sozusagen ein EKG jetzt auch. Und dadurch konnte man den Impuls offenbar messen, wann tatsächlich der Pass exakt gespielt worden ist. Insofern scheint es so zu sein, dass die Entscheidung, so knapp wie sie auch war, faktisch richtig gewesen ist. Das ist das eine, das muss man sagen. Die andere Frage ist tatsächlich, ob das etwas ist, was wir alle wollen, mit Hilfe solch einer Technologie dann so etwas, wenn es so knapp ist, entscheiden zu lassen. Mhm. Früher gab es immer so diese unausgesprochene Regel für die Schiedsrichter, wenn es zu eng ist, im Zweifelsfall für den Angreifer. Diese Regelung gibt es natürlich in der Form jetzt so nicht mehr. Das ist das eine. Und das zweite ist mit dem Handspiel. Das, glaube ich, hat nichts mit dem VAR zu tun, sondern diese Handspielregelung ist so, wie sie ist. Und sie ist, ich sag's ganz offen, eine Katastrophe. Weil das Kriterium der Absicht, was doch eigentlich ein entscheidendes Kriterium sein sollte, ja offenbar überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und ich meine, wenn einer aus einem Meter oder zwei Metern den Ball schießt und deine Hand, die geht nun mal vom Körper weg, wenn du dich in einer Zweikampfsituation, wenn du dich in einer dynamischen Situation befindest und dann wirst du vom Ball touchiert an deiner Hand, dann finde ich, ist es eine Katastrophe, dafür einen Strafstoß zu geben.
Ja.
Aber die Regelung ist so, insofern, also mein komplettes Mitgefühl für die Dänen in dieser Situation. Aber wahrscheinlich ist de facto vom Unparteiischen gespannt kein Fehler gemacht worden, das muss man auch sagen.
Ja, sehe ich absolut genauso wie du, Olli. Dann lass uns noch über die früheste knifflige Situation sprechen, und zwar dieser Schlotterbeck-Kopfball.
Ja.
Ich habe ihn gerade schon aufgezeigt, was passiert ist. War es für dich denn ein Foul von Joshua Kimmich? Also,
nein.
Block ist da, wie siehst du
es? Ja, nein, es war für mich kein Foul. Es war für mich kein zwingend strafwürdiges Foul, aber auch da ist regelkonform entschieden worden, nämlich dahingehend, dass es der Schiedsrichter als Foul gewertet hat, und das kann man natürlich auch so stehen lassen. Zumindest kann man jetzt nicht einwenden, das ist aber eine klare, krasse Fehlentscheidung.
Ja, ja.
So, und wenn das so gewesen ist, dann steht die Entscheidung. Also auch das ist regelkonform entschieden worden, auch wenn ich mich sehr wahrscheinlich anders entschieden hätte.
Ja, da halte ich so ein Stück weit dagegen, da bin ich dann tatsächlich anderer Meinung. Ich fand, das war die eindeutigste Entscheidung, weil ich finde, klar, es gibt immer so Blocksituationen im Strafraum, aber ich finde, Kimmich macht in dieser Situation bewusst einen kleinen Schritt nach vorne, um einfach nur den Gegenspieler zu blocken. Also ich finde, es gibt bestimmt Schiedsrichter, die das nicht pfeifen, und wahrscheinlich der ein oder andere englische Schiedsrichter lacht uns auch für diese Situation aus. Aber ich finde, das kannst du noch am ersten so entscheiden, wie sie es entschieden haben. Und dann, ja, so bitter wie es dann auch war, am Ende auch für Schlotterbeck, zählt der Treffer dann eben nicht. Also ich finde, kann man pfeifen, muss man nicht, aber ich bin eher der Meinung, dass es ein Foulspiel war von
Gut, Kimmich. Okay, dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Also auch das ist sicherlich, haben wir ja festgestellt, gerade auch wenn man unsere zwei Meinungen jetzt hört, Situationen gewesen, die man so oder so hätte entscheiden können. Ich möchte nur ganz zum Schluss mal sagen, weil ja jetzt schon wieder durch diese Vorkommnisse erneut über Sinn und Unsinn des Wars gesprochen wird, mal eins sagen. Was natürlich ein Problem ist, ist, dass die Tatsache mittlerweile um sich gegriffen hat, dass man wirklich fast ständig und alles nachträglich überprüft. Und die technischen Möglichkeiten dazu gibt es ja auch. Ich stelle mir mal vor etwa 20 Jahren hätte ein guter Schiedsrichter dieses Spiel geleitet und hätte diese kritischen Situationen, die wir jetzt besprochen haben, in diesem Spiel gehabt. Jetzt nehmen wir mal an und gehen wir mal davon aus, weil mit dem menschlichen Auge war nicht zu erkennen, lag jetzt vor dem dänischen Treffer eine Abseitsstellung vor oder nicht. Was wäre passiert? Entweder der Schiedsrichter hätte das Tor gegeben, wahrscheinlich, weil er gesagt hätte, im Zweifelsfall für die Angreifer, hätte aber schon in seinem Kopf gehabt, oh, das war aber eine knappe und eine enge Entscheidung. Was hätte der Schiedsrichter gemacht, wenn es kurz darauf für im Strafraum dieser Mannschaft dieses Handspiel gegeben hätte, im Bewusstsein, dass er dieser Mannschaft, die jetzt vielleicht dieses Handspiel verursacht hat, gerade einen Treffer gegeben hat, der möglicherweise doch ganz knapp im Abseits war. Was hätte er getan? Er hätte Elfmeter gegeben, weil das ist diese sogenannte Konzessionsentscheidung gewesen wäre es dann. Das hat es früher gegeben, dass gute Schiedsrichter ein Gespür dafür entwickelt haben, wann haben sie vielleicht eine Mannschaft... Ja, das ist so, da kannst du drüber lachen, Manni. Aber darüber wurde natürlich nie gesprochen und die Schiedsrichter haben das auch immer weit von sich gewesen. Aber ein guter Schiedsrichter hat früher ein Gespür dafür entwickelt, wow, ich habe jetzt eine knappe Entscheidung treffen müssen. Und dabei hat eine Mannschaft einen Vorteil bekommen, möglicherweise auch einen ungerechtfertigten Vorteil. Deshalb habe ich das im Hinterkopf, wenn es zu einer ähnlich knappen Entscheidung, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, wie es jetzt gewesen ist, getroffen wird, dann sorge ich für ausgleichende Gerechtigkeit. Da kann man mir erzählen, was man will. Das ist früher so gemacht worden. Und das geht natürlich mittlerweile nicht mehr, aufgrund der technischen Möglichkeiten. Also das ist aber nur so ein fast schon philosophischer Gedanke, der mir so ein bisschen in den Kopf gekommen ist.
Nein, aber absolut richtig. Also ich gehe da schon mit. Also das macht vieles leichter, aber es gibt auch so ein Stück weit, und das stört mich ein bisschen, so diese Verantwortung einfach aus den eigenen Händen. Und ich finde, so ein Schiedsrichter soll ja auch entscheiden. Er soll auch eine eigenständige Person sein. Dafür gibt es ihn ja. Und wir wollen nicht alles auf Video und uns auf die Technik verlassen. Wenngleich es schon auch, ja, das ist ja ein viel größeres Thema, ne? Also Vor- und Nachteile von einem Videoschiedsrichter. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht die passende Stelle, um das zu diskutieren. Es gibt Vor- und Nachteile, aber es stimmt schon, dass es schon ein Stück weit Überhand nimmt. Aber die größte Sorge von vielen war ja immer, das Schönste ist doch, wenn man dann am Stammtisch zusammen diskutiert und jeder hatte Angst, das wird jetzt nicht mehr passieren. Und eigentlich genau das Gegenteil ist passiert. Man diskutiert noch mehr und insofern ist es doch auch noch schöner. Also ich erinnere mich an kaum eine PK nach dem Spiel, wo nicht irgendeine Schiedsrichterentscheidung für Empörung oder Aufsehen sorgt.
Das stimmt.
Und wir hatten alle Angst, dass das jetzt nie wieder passieren wird und uns die Themen ausgehen. Also
Absolut. Das
ist nicht passiert.
Nein, die Gefahr besteht nicht. Und bei uns beiden erst recht nicht.
Sowieso nicht. Olli, ich würde sagen, mit Blick auch auf die Uhr, wir haben jetzt 20 vor 2. Um 2 ist nämlich die Pressekonferenz hier in Herzogenaurach mit Joshua Kimmich und David Raum. Lass uns mal noch schnell zu einem BVB-Thema kommen.
Ja.
Wir wollen euch da natürlich auch auf den aktuellen Stand auch immer bringen. Und es hat sich ja auch ein bisschen was getan. Der ganz große Knall, der war ja tatsächlich schon vor einer guten Woche, eher schon fast vor 2 Wochen, dieses große Trainerbeben. Nuri Sahin ist neuer Trainer und jetzt ist eben Ende der vergangenen Woche, müsste es gewesen sein, auch das neue Trainerteam vorgestellt worden. Also es war klar, Nuri Sahin bekommt 2 Assistenten, die er sozusagen aus der Türkei mitgenommen hat. Mit denen hat er dort schon zusammengearbeitet mit, korrigier mich, wenn ich die beiden Herren jetzt falsch ausspreche, weil sie ehrlich gesagt mir noch nichts sagen. Das ist einmal Ertuğrul Arslan und Joao Talhaio. Wie würdest du die beiden Herren aussprechen?
Oh, schönen Dank. Ich habe gedacht, diese Strafarbeit, die bleibt jetzt ausschließlich dir überlassen.
Okay. Sagen wir einmal, heißt es, einmal ist es der Herr Arslan und einmal ist es Joao. Das ist jetzt aber nur der Vorname. Ich würde sagen, wir bleiben mal kurz vielleicht bei einem anderen Namen. Und zwar, den kennst du natürlich, Lukas Piszczek. Der ist nämlich auch ins Trainerteam zurückgekommen.
Genau.
Olli, deine erste Reaktion? Top Mann?
Ja, ich freue mich total, Maschine Piszczek wiederzusehen. Maschine, weil also der Mann war körperlich immer, war ja so ein Dauerbrenner bei Borussia Dortmund. Er wurde Maschine genannt, weil er körperlich immer in einem Top-Zustand gewesen ist. Lukas Piszczek war sozusagen ein absolutes Vorbild in Sachen Professionalität. Gerade auch, er hat ja lange gespielt beim BVB, gerade auch nachdem klar war, es wird so ein bisschen schwieriger, er hat dann auch irgendwann die 30 überschritten, auch dann irgendwann die 30 deutlich überschritten, wie der sich auf die Spiele vorbereitet hat, wie professionell er war in der Nachsorge, wie er seine Schlafzeiten dann angepasst hat, wie er immer wieder auch selbsttätig dann Termine mit Physiotherapeuten gemacht hat, in seinen Körper hineingehorcht hat. Ich glaube, dass das jemand ist, der gerade auch, weil er erstmal eine beeindruckende Vita als Spieler selbst gehabt hat. Ich fand, er war zwischenzeitlich einer der besten Rechtsverteidiger in Europa zu seiner großen Zeit. Aber auch aufgrund seines Charakters, der eine absolute Vorbildrolle einnehmen wird in dem Kader, der jemand sein wird, an dem die Spieler sich orientieren kann und der es halt vorlebt, wie man sich professionell verhält, was es bedeutet, Profi zu sein und vor allen Dingen auch, was es bedeutet, Profi für Borussia Dortmund zu sein. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Gleichzeitig ist er ein relativ ruhiger Typ, hat einen ausgleichenden Charakter. Also ich glaube, dass man Nuri Sahin und dem BVB zu dieser Personalie zur Rückkehr von Lukas Piszczek einfach nur gratulieren kann.
Ja, sehe ich auch so. Hat er nicht, meinst du, jetzt so eine ähnliche Aufgabe, wie das Sven Bender jetzt das halbe Jahr hatte? Einfach ja die Spieler so an diese BVB-Tugenden zu erinnern, ja, generell ja. An ja immer wieder an auch an ihren Willen und Leidenschaft zu appellieren und da einfach als Vorbild voranzugehen. Also siehst du seine Rolle ähnlich wie die ja. Sven Bender hatte?
Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Er ist jemand, der natürlich auch, da gibt es ja Parallelen, was die Biografie angeht zwischen Sven Bender und Lukas Piszczek. Also insofern das, und nicht nur was die Biografie angeht, auch so ein bisschen was den Charakter angeht, diese hundertprozentige Professionalität, die beide vorleben. Also ich denke, dass er diese Rolle sehr, sehr gut ausfüllen wird, die bislang Sven Bender eingenommen hat.
Das heißt ja, auch defensiv? Er kümmert sich um die Defensive?
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also, ja. dass er jemand ist, der gerade da auch seinen Schwerpunkt setzt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt nur jemand ist, der jetzt für Verteidiger zuständig sein wird, sondern dass das schon jemand ist, der auch aufgrund seines Erfahrungsschatzes, gerade auch was das Strategische angeht, da einiges einbringen kann in den Trainerstab.
Ja. Fand ich ja auch ganz gut. Ne, er war im Juli 2021 ist er ja dann zu seinem Heimatverein und Olli, ich hoffe, ihr da draußen erspart mir jetzt diesen Verein zu nennen. Das ist ein Zungenbrecher, da sind die beiden Co-Trainer gar nichts dagegen. Ja. Also er war auf jeden Fall bei seinem Heimatverein. Ich überlege gerade, ob ich es probieren soll oder nicht. LKS Gojcalvice Zroj. Naja, verzeiht mir bitte alle, die einigermaßen die polnische Sprache beherrschen. Er ist auf jeden Fall zu seinem Heimatverein zurückgekehrt und war dort gefühlt alles. Er war Spielertrainer, mal war er nur Trainer, dann ist er ab und zu eingewechselt worden. Also der hat da wirklich alles gemacht. Ist also auch noch in einer Topform, würde ich sagen, so wie zu seinen Dortmunder Zeiten auch. Und ja, ich finde auch, Piszczek zurückzuholen, klar, jetzt kommen wieder viele mit, jetzt holst du wieder einen aus dem eigenen Stall und so weiter. Aber ich glaube, als Co-Trainer ist das einfach ein guter Typ, kann die Spieler mitreißen, hat was erreicht. Wie gesagt, hat als Spieler auch großartige Leistungen und Erfolge gefeiert. Von daher Top-Verstärkung. Und Olli, lass uns mal noch kurz über die anderen beiden wenigstens kurz munkeln. Einer, der Joao Traglio, war auch schon in der Benfica-Jugend, hat dort sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Also die gilt ja auch als eine der besten Jugendakademien, die es überhaupt gibt. Also auch der nimmt natürlich eine großartige Erfahrung mit. Und Arslan war eben mit Nuri Şahin auch schon in der Türkei. Die kennen sich, ist offenbar ein eingespieltes Team. Und zwei mussten ja auch weichen. Das ist einmal Sebastian Gebhardt und den eben erwähnten Sven Bender. Bei Manny Bender, ja, konnte man so ein bisschen durchhören. Er wollte sich privat wieder ein bisschen mehr Richtung Süden orientieren. Kommt er ja aus Brandenburg, also das ist noch südlicher als München. Wollte da, glaube ich, seiner Familie ein bisschen näher sein und hat halt gemerkt, diese Arbeit beim BVB ist natürlich schon sehr, sehr fordernd und zeitintensiv. Das ist mit seiner vorherigen Station beim DFB ja vielleicht nicht ganz zu vergleichen, weil das beim DFB natürlich nur immer so zeitlich limitiert war, diese intensive Arbeit, und beim BVB hast du die da das ganze Jahr über. Also da hätte ich jetzt auch so gesagt, und was ich so gehört habe, das war alleine Benders Entscheidung. Oder ja. Olli, denkst du, er musste gehen?
Nein, auf keinen Fall. Also die beiden sind ja, Nuri Şahin und Sven Bender sind ja zusammen im Januar gekommen zu Borussia Dortmund. Und ich glaube, dass Sven Bender auch, wenn er jetzt nicht diese persönlichen Präferenzen für sich gesetzt hätte, weiterhin Bestandteil des Trainerstabes gewesen wäre. Und wie gesagt, mit Lukas Piszczek hat man dafür, glaube ich, wirklich mehr als nur einen Ersatz gefunden. Und die anderen beiden, das sind halt, und das ist halt sehr wichtig, und das unterstreicht halt auch, dass Nuri Şahin von Anfang an auch bei der Zusammenstellung seines Trainerstabes durchaus strategisch denkt. Ist immer ein Stratege gewesen, schon als Spieler. Das sind natürlich absolute Vertrauenspersonen für ihn. Das ist auch wichtig, gerade bei deiner ersten Cheftrainerrolle. Also auch wenn Şahin besondere Verbindung zum BVB hat, es ist wichtig, dass du vertraute Leute um dich herum hast, die dir dann auch in bestimmten Situationen den Rücken frei halten können. Also insofern, diese Besetzung des Trainerstabes, die ergibt für mich absolut Sinn. Ja. Und es ist auch nachvollziehbar.
Ja, sehe ich auch so. Sebastian Gebhardt ist auch gegangen. Wie schätzt du das ein? Er stand ja, glaube ich, Nuri Şahin auch relativ nah, richtig?
Ja, Edin Terzic stand er sehr, sehr nah. Genau.
So,
ja.
Danke für die wichtige, wichtige Korrektur.
Ja, also er war ja sozusagen ein sehr enger Wegbegleiter von Edin Terzic schon vor dessen Zeit als BVB-Cheftrainer, absolute Vertrauensperson. Und deshalb gehe ich mal ganz fest davon aus, dass der eine Zukunft haben wird, auch an der Seite von Edin Terzic, wenn Edin Terzic dann irgendwann irgendwo einen neuen Cheftrainerposten bei einem anderen Verein übernehmen wird, dann nimmt er seinen vertrauten Spannmann, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will, mit. Und auch das, glaube ich, ist für Terzic sehr, sehr wichtig, dass er da einen festen Partner an seiner Seite hat.
Ja, ja. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Spannendes Team auf jeden Fall.
Ja.
Wieder mit drei Co-Trainern. Wir sind gespannt. Bald geht's ja auch schon los. Also ich glaube, die Fitnesspläne werden alle Spieler schon bekommen haben. Die werden auch schon schwitzen im Urlaub. Und so lange ist es ja dann auch gar nicht mehr, bis die Vorbereitung wieder startet.
Das ist wohl so. Definitiv. Ja.
Und davor geht es ja dann tatsächlich auch noch nach Asien, wo man dann sozusagen ein richtig knackiges Programm hat. Ich glaube, gefühlt 3 Nächte Thailand, Bangkok, und dann geht es, glaube ich, noch nach Japan, nach Osaka. Olli, bist du denn eigentlich dabei?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, hast du vor, mitzufahren nach Asien?
Ich habe es vor. Natürlich mit dem Wissen auch, je länger diese Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft geht, desto kürzer wird mein Urlaub. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, 14. Finale in Berlin mit Nachbereitung und so, 15., 16. und dann gleich wieder am 18., 19. los. Das wird knackig, aber ich glaube, gerade, ich bin ja noch Newcomer sozusagen, würde ich mir das, glaube ich, ungern entgehen lassen.
Also das ist sicherlich sehr interessant, aber ich glaube, dass es eher interessant ist vor dem Hintergrund, dass es natürlich eine Marketingreise ist, machen wir uns da nichts vor. Logischerweise stehen da auch Testspiele auf dem Plan, aber es ist erster Linie eine Reise, die dazu dient, ich sag mal, die Bekanntheit von Borussia Dortmund als weltweite Marke etwas noch zu steigern, wobei man da natürlich auch einiges getan hat. Man ist für die Club-WM im kommenden Jahr qualifiziert, man hat es ins Champions-League-Finale geschafft, aber im Zuge der TV-Auslandsvermarktung der DFL sind solche Reisen natürlich wichtig. Rein sportlich, was die Vorbereitung angeht, es gibt immer noch viele Trainer, die, sagen wir mal, nicht besonders gerne auf diese Überseereisen im Sommer gehen, weil natürlich eine entsprechende intensive Vorbereitung zu Hause oder sei es in einem Trainingslager beispielsweise in Österreich, in der Schweiz, das gibt es dann für den BVB ja auch noch in Bad Ragaz, tatsächlich etwas sinnvoller ist. Aber wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine sehr, sehr interessante Reise wird. Manni, auch noch mal im Hinblick auf die Uhr. Du musst ja gleich wieder zu der Nationalmannschafts-PK. Yes. Wir wollen natürlich nicht verhehlen, dass es ein, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie heiß dieses Gerücht ist. Auf jeden Fall, es ist ein Gerücht, was, könnte ich mir vorstellen, durchaus BVB-Fans elektrisiert. Es geht um einen jungen, äußerst talentierten Spieler von Olympique Lyon. Hier kommt unser Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Und das Gerücht der Woche trägt den Namen Ryan Cherki. Ryan Cherki. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Olli, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Und zwar ein 20-jähriges französisches Nachwuchstalent, aktuell im Dienste von Olympique Lyon, kann offensives Mittelfeld spielen. Das ist so seine Lieblingsposition, aber auch links außen und rechts außen. Marktwert um die 25 Millionen Euro. Da steht auch schon offenbar Paris Saint-Germain-Schlange, also die finden den auch ganz, ganz interessant. Kommt auch aus der Jugend von Lyon und war in der letzten Saison ein Leistungsträger. Hat, glaube ich, 33 Spiele für Lyon gemacht in der französischen Liga. Und das mit 20 Jahren, das ist schon beeindruckend, gerade wenn man so eine zentrale Rolle hat.
Ja, und definitiv. Also er ist relativ lange dort auch schon im Verein, hat sich stetig entwickelt, auch in Frankreich viele Jugendauswahlmannschaften des Verbandes da durchlaufen. Es ist richtig, Marktwert 25 Millionen Euro. Interessant wird dieser junge Mann, der ja so eine klassische Zähnerrolle eigentlich einnimmt im offensiven Mittelfeld. Interessant wird der dadurch, dass sein Vertrag mit OL, also Olympique Lyon, nur noch ein weiteres Jahr läuft. Dem Vernehmen nach müsste sich die Ablöseforderung auf etwa 15 Millionen Euro belaufen. Und was man hört, und die Quelle ist relativ gut, nämlich L'Equipe, die große französische Sportzeitung, hat das berichtet, was man hört, scheint ein Wechsel zu Paris Saint-Germain, ja, ich will nicht sagen geplatzt sein, aber es könnte sein, dass der scheitert, denn angeblich soll sich Ryan Cherki umentschieden haben und tendiert jetzt angeblich, immer alles mit Vorbehalt, eher zu Borussia Dortmund. Es wäre ein Spieler, der so richtig ins Portfolio von Borussia Dortmund Absolut. Zu passen scheint. Also ein junges Talent, aus dem europäischen Ausland. Wie es so viele in den vergangenen Jahren, gerade auch in der Zeit von Sven Mislintat, der ja jetzt wieder zurückgekehrt ist zum BVB, damals schon in der ersten Zeit von Mislintat nach Dortmund geschafft haben. Es sei erinnert an Ousmane Dembélé, es sei erinnert an Pierre-Emerick Aubameyang. Also es könnte sein, dass Borussia Dortmund da wirklich einen guten Griff tätigt, aber wie gesagt, alles noch im Konjunktiv. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was das angeht und logischerweise auch was weitere Transfergeschichten angeht.
Ja, genau.
Manni, es geht ja jetzt erst richtig los.
Genau, es geht jetzt los. Heute öffnet das Transferfenster, was noch bis zum 31. August offen ist. Und das werden natürlich dann auch spannende Monate. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und Olli, ich muss jetzt auf die Uhr gucken. Ich muss lossprinten, dass ich den Herrn Kimmich noch erwische.
Genau.
Sorry für das abrupte Abwürgen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dir hat es gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, Olli.
Definitiv.
Und dann sage ich, eine gute Woche. Gute Spiele auch in den nächsten Tagen. Du bist ja auch wieder im Einsatz.
Ja. Ich schaue mir und die Franzosen heute an und wie gesagt, sieh du zu, dass du jetzt schnell zur PK kommst.
Das mache ich.
Grüße Josh Kimmich von mir.